Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
So, herzlich willkommen zum Podcast Mitmensch vom Evangelischen Medienhaus in Bayern. Ich bin Elke Zimmermann und ich freue mich heute, einen Gast begrüßen zu dürfen, den ich schon mal vor 10 Jahren interviewt habe. Damals war er 16 Jahre alt und hat gesagt, jetzt retten die Kinder die Welt. Heute ist er 26 und bei mir, schön, dass du da bist, Felix Finkbeiner.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie fühlt sich's an? Kinder retten jetzt die Welt. Jetzt bist du selber aus dem Kinderalter schon ziemlich raus. Sind's immer noch die Kinder oder müssen nicht doch die Erwachsenen ran?
Ich glaube auf jeden Fall beide. Ja, als Kind kann ich mich jetzt echt nicht mehr bezeichnen, aber was ich sonst so mache, ist trotzdem gleich geblieben. Wir haben ja damals vor 17 Jahren angefangen, als Viertklässler Bäume zu pflanzen und haben das dann Plant for the Planet genannt und das hat sich über die Jahre entwickelt. Heute haben wir natürlich immer noch eine ganze Menge Kinder, die mitpflanzen und mit aktiv sind auf der ganzen Welt. Aber zusätzlich haben wir natürlich mittlerweile auch eine ganze Menge Erwachsenen, die mithelfen, wie ich eben auch. Zusätzlich zu dem Kinder- und Jugendempowerment setzen wir auch verschiedene Renaturierungsprogramme um, dass wir in Gegenden wie Südmexiko und Südspanien und Ghana große zerstörte Waldflächen wiederherstellen. Also ganz konkret, indem wir Bäume pflanzen und dass wir dort auch intakte Wälder schützen. Und zusätzlich versuchen wir durch Software-Tools auch weltweit Projekte zu unterstützen, dass sie ihre Wälder besser schützen und wiederherstellen können.
Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Menge Themen, über die wir sprechen können. Mitmensch im Mai ist Felix Finkbeiner, Gründer von Plant for the Planet. Du promovierst gerade in Umwelttechnik und bist sehr viel in Mexiko unterwegs. Das ist ja ein riesengroßes Projekt, was ihr da habt, mit Aufforstung, durch nach Waldbränden, Abholzung und so weiter. Kannst du mal erzählen, worum es da im Kern geht?
Diese Region Südmexikos auf der Yucatan-Halbinsel gehört zu den Biodiversitäts-Hotspots der Welt. Das sind Flächen, die besonders viel Artenvielfalt haben, aber in denen eben diese Artenvielfalt auch in Gefahr ist, weil dort sehr viel Wald zerstört wird. Und deswegen versuchen wir dort 2 Sachen zu machen. Erstmal intakte Wälder schützen und da arbeiten wir sehr eng mit der Regierung von dem Bundesland Campeche zusammen, um dort die Naturschutzgebiete zu schützen. Und zweitens, dass wir bereits zerstörte Flächen wiederherstellen, die Wälder wiederherstellen, indem wir hauptsächlich Bäume pflanzen. Und da geht es natürlich nicht nur darum, eine ganze Menge Bäume zu pflanzen, sondern eben auch die Artenvielfalt zu schützen. Und um das zu tun, geht es nicht darum, irgendwelche Bäume zu pflanzen, sondern die Baumarten, die dort früher wuchsen, wieder zu pflanzen. Und so pflanzen wir dort insgesamt 41 verschiedene Baumarten. Das ist natürlich eine ganze Menge Arbeit, erstmal zu identifizieren, welche Baumarten brauchen wir überhaupt. Dann gehen unsere Kollegen raus und sammeln die relevanten Samen. Dann kommen die Samen in die Baumschule, werden großgezogen zu Setzlingen. Je nach Baumart brauchen die zwischen 3 und 18 Monate, bis sie dann ungefähr 1/2 Meter groß sind und dann groß genug sind, dass wir sie pflanzen können. Und dann geht das nächste Team los und pflanzt diese ganzen Setzlinge. Dann müssen die natürlich noch eine Weile lang gepflegt werden. Die größte Gefahr am Anfang für diese Setzlinge, es ist der große Wettbewerb mit Gräsern. Und am Anfang können diese Gräser natürlich deutlich schneller wachsen als die Bäume und nehmen dann den Bäumen das ganze Wasser weg und das Sonnenlicht weg und dann sterben die Bäume. Also müssen wir da erstmal mit der Machete immer wieder diese Gräser wegschneiden, besonders in den ersten Monaten und ersten 2 Jahren, nachdem der Setzling gepflanzt wird. Und je nachdem, wie sich das Gras dort benimmt, müssen wir es manchmal mehr machen und manchmal weniger. Aber dann ist der Setzling irgendwann groß genug, dass er natürlich von alleine wachsen kann und dann wird da langsam Wald draus.
Wie groß ist denn der Einfluss des Menschen auf Wald? Also wenn man sich Wälder hierzulande anschaut, kann man ja eigentlich sagen, das ist alles schon Kulturwald und von Menschen gepflanzt. Ich stelle mir vor, in Mexiko war das eher nicht der Fall, dass das Natur gewachsen war. Wie ist das, wenn der Mensch da zu sehr eingreift? Macht das viel aus?
Das ist eine sehr spannende Frage. Grundsätzlich unterscheiden Ökologen zwischen Primärwäldern und Sekundärwäldern. Das sind jetzt erstmal komische Begriffe, die aber eigentlich nur bedeuten, das eine sind Wälder, die wir Menschen noch nie berührt haben, noch nie abgeholzt haben. Und das andere sind dann Wälder, die wir schon mal abgeholzt haben, die wir dann irgendwie beeinflusst haben, die dann trotzdem immer noch Wald sind. aber eben nicht mehr so Naturwälder. Und die traurige Nachricht ist, dass ungefähr nur 2% aller heute existierenden Wälder auf der Welt diese Primärwälder sind. Also einen unberührten Wald zu sehen, ist extrem selten. Und besonders in Europa gibt es die kaum. Das ist ziemlich schade. Aber das Ganze soll nicht heißen, dass Wälder zu nutzen irgendwie grundsätzlich falsch ist. Man kann es sogar sehr anders sehen. Eine der Hauptursachen für die Klimakrise ist die Gebäudeindustrie. Denn um Gebäude zu bauen, brauchen wir eine ganze Menge Beton und Stahl. Und Beton und Stahl verursacht unglaublich viel CO2. Also ungefähr 13% des gesamten CO2s kommt nur von der Produktion von Beton und Stahl. Das müssen wir natürlich langfristig deutlich reduzieren, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und die beste Alternative für Beton und Stahl sind Holzgebäude. Wenn wir so viel wie möglich von Beton und Stahl mit Holz ersetzen, haben wir natürlich viel mehr CO2.
Was aber dann auch heißt, wird. Wir müssen Holzbewirtschaftung immer genau, noch irgendwie das, aufrechterhalten.
Genau, das heißt, wir brauchen Nutzwälder, in denen wir Holz ernten können, um dann Gebäude draus zu machen. Und das Ganze ist auch sogar sehr gut, denn wenn so ein Baum wächst und CO2 aufnimmt, dann speichert der Baum den größten Teil des Kohlenstoffs im Stamm und in den Ästen des Baumes. Wenn dieser Baum dann am Ende seines Lebenszeit umfällt und im Wald verrottet, wird natürlich der größte Teil dieses CO2s auch wieder in die Atmosphäre freigesetzt. Wenn wir aber stattdessen diesen Baum kurz davor ernten und dann entsteht aus diesem Baum wird ein Holzhaus oder Holzmöbel, dann bleibt der große Teil von diesem Kohlenstoff eben in dem Holz in den Möbeln gespeichert. Und so ist ein Holzhaus dann also quasi auch ein Kohlenstoffspeicher.
Ist denn die Holzwirtschaft oder die Wirkung von Wäldern auf das Klima allgemein so das zentrale Thema deiner Promotion?
Genau, ich untersuche noch, natürlich in so einer Promotion geht man dann immer auf ein winzig kleines Detailthema und so ist es natürlich bei mir auch. Was mich persönlich insgesamt interessiert, ist, wie können wir Wälder am effektivsten wiederherstellen? So schnell wie möglich diese zerstörte Biodiversität und diesen wichtigen Kohlenstoff dort wieder speichern und wiederherstellen. Und es gibt da eine spannende Möglichkeit, wie wir das machen. Und zwar gezielt durch den Einsatz von Mykorrhiza-Pilzen und Bodenmikroben. Und darum geht es in meiner Doktorarbeit. Kann ich aber gerne noch ein bisschen genauer erklären.
Gerne.
Und zwar ist es so, dass die allermeisten Pflanzen, besonders Bäume, sehr eng mit Bodenmikroben zusammenarbeiten. Besonders mit einer Pilzgattung, den Mykorrhiza. Diese Mykorrhiza-Pilze sollte man sich so vorstellen wie so dünne Spinnweben im Waldboden. Also die bestehen eben aus diesen dünnen Fäden in so einem großen Netz. Und die Spitzen von diesen Pilzfäden verbinden sich mit den Spitzen von den Wurzeln der Bäume und anderen Pflanzen und tauschen Nährstoffe aus. Und Bäume helfen diesen Pilzen, indem sie Kohlenstoff geben. Denn Bäume haben ja Unmengen von Kohlenstoff, die können eine ganze Menge Photosynthese betreiben. Bäume haben aber ein anderes Problem, sie brauchen eine ganze Menge Stickstoff, kommen aber relativ schwer an diesen Stickstoff ran. Und diese Pilze sind viel besser darin, diesen Stickstoff aus dem Boden aufzunehmen. Also findet quasi zwischen diesen Pilzen und den Bäumen und anderen Pflanzen so ein Tauschhandel statt. Mhm. Ich tausche Kohlenstoff gegen Stickstoff. Und es sind dann alle glücklich und eine wunderbare Zusammenarbeit. Und da gibt es eben bestimmte Pilze, die auf bestimmte Baumarten spezialisiert sind. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir hatten einen intakten Wald, da hat dieser Tauschhandel wunderbar stattgefunden, diese Symbiose. Aber dann kommen da jetzt Menschen an und wir zerstören den Wald. Und jetzt ist ja 30, 40 Jahre lang ist dieser Wald zerstört. Und da sind natürlich nicht nur die Bäume ausgestorben, sondern diese Bodenmikroben, mit denen diese Bäume zusammengearbeitet haben, die sind natürlich jetzt auch weg. Weil sie natürlich auch die Bäume brauchen, um dort zu existieren. Und dann kommt eine Organisation wie Plant for the Planet jetzt her und wir pflanzen diese Bäume wieder. Aber es fehlen immer noch diese Bodenmikroben. Und deswegen ist die Idee, wir können doch einfach in einen naheliegenden, intakten Wald gehen und einen Wald, der natürlich ähnliche Baumarten hat und natürlich die gleichen Pilze. Und dann nehmen wir einfach nur so eine Schaufel voll Erde aus diesem intakten Wald und geben die ins Pflanzloch mit rein, dort, wo wir gerade den neuen Setzling gepflanzt haben. Und damit transferieren wir die Bodenmikroben aus dem intakten Wald in diese Pflanzlöcher, also in den neuen Wald. Und da kann diese Symbiose entstehen und deswegen müsste die Überlebensrate höher sein und die Anwachsrate und die Wachstumsrate der Bäume. Also darum geht es in meiner Doktorarbeit, zu schauen, ob wir das wirklich machen können, ob das wirklich funktioniert.
Wie lange dauert es? Also Bäume wachsen ja jetzt nicht so furchtbar schnell. Mhm. Pilze wahrscheinlich dagegen schon eher. Aber auf wie lange ist das dann angelegt, um da wirklich dann auch gesicherte Ergebnisse zu bekommen?
Das ist eine super gute Frage. Das Experiment, an dem ich da arbeite, das ich da eben aufgesetzt habe, haben wir jetzt erstmal für 30 Jahre angelegt. Um das wirklich zu wissen, wie das funktioniert, ist es sehr spannend, das eben wirklich langfristig nachzuverfolgen.
Aber du möchtest doch deinen Doktortitel bestimmt vor 30 Jahren haben, oder?
Ja, das ist das Ziel. Man kann natürlich auch die Daten der ersten paar Jahre da auswerten und dann schon sehr spannende Ergebnisse haben. Normalerweise ist so eine Doktorarbeit nach 3-4 Jahren fertig. Ich sitze schon relativ lang dran, auch weil ich nebenher eine ganze Menge andere Sachen mache und mich nicht ausreichend genug, wenn man jetzt meinen Doktorvater fragen würde, mich um meine Promotion gekümmert habe. Das hat erstmal den Nachteil, dass es erstmal noch nicht fertig ist, aber hat auch den Vorteil, dass ich natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Daten habe und längere Daten habe und deswegen das Endergebnis dann hoffentlich besser ist. Aber ich hoffe, dass ich das in den nächsten 2 Jahren dann mal zu einem Punkt komme mit dem Ganzen.
Also dein Lebensthema sind Bäume, denke ich mal. Und du hast schon Millionen und Abermillionen Bäume oder sind nicht nur du allein, sondern auf deine Veranlassung hin sind schon ganz, ganz viele Bäume in der ganzen Welt gepflanzt worden und es sind ganze Wälder entstanden. Wie steht's denn nun um den Wald weltweit? Also hat sich das schon irgendwie bemerkbar gemacht, in wie viel CO2 gebunden werden konnte oder in irgendwelchen Ergebnissen?
Je nachdem, wie man sieht. Wir von Plant for the Planet sind natürlich unglaublich stolz auf all die Bäume, die wir gepflanzt haben. Aber wenn man das Ganze global betrachtet, ist das, was wir bisher geschafft haben, eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu dem, was notwendig ist. Wir können ein bisschen zurückgehen, um das Ganze mal so richtig zu verstehen. Vor ungefähr 11.000 Jahren, da hatten wir die größte Ausbreitung des Waldes auf der Welt. Das war, bevor wir Menschen richtig angefangen haben, weltweit Wald zu zerstören. Dann kam eben die Erfindung der Landwirtschaft und wir Menschen haben so richtig angefangen, Wälder zu zerstören und immer mehr und immer mehr. Und von diesen 6 Billionen Bäumen, die es damals gab, gibt es heute noch ungefähr 3 Billionen. Also noch halb so viele Bäume wie schon mal. Und wir verlieren jedes Jahr immer noch 10 Milliarden. 10 Milliarden, das ist ungefähr so viele Bäume, wie wir in ganz Deutschland haben. Also jedes Jahr den deutschen Waldbestand noch einmal zerstört. Das klingt jetzt erstmal sehr düster, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Die Abholzungsrate war schon mal viel höher. Der Höhepunkt der Abholzung ist nicht heute, sondern war in den 1980er Jahren. Damals haben wir jedes Jahr ungefähr 3-mal so viel Wald verloren wie heute. Also es ist ein enormer Fortschritt. Und vor 2 Jahren bei der internationalen Klimakonferenz haben 130 Länder sind zusammengekommen und haben gemeinsam versprochen, inklusive Brasilien und den ganzen anderen wichtigen Regenwäldern, dass wir bis 2030 die Abholzung stoppen wollen. Jetzt haben wir jetzt noch 6 Jahre. Diese 10 Milliarden Waldverlust in 6 Jahren zu stoppen, ist super ambitioniert, aber nicht unmöglich. Und dass es nicht unmöglich ist, sieht man am Beispiel von Brasilien. Denn in Brasilien hat sich die Abholzungsrate innerhalb von einem Jahr halbiert. Ein enormer Erfolg.
Das ist ja mal eine Zahl.
Genau, der wichtigste Regenwald auf der Welt und die Abholzungsrate ihn von einem Jahr halbiert. Ein enormer Erfolg und ich halte es für extrem wichtig, dass wir die brasilianische Regierung jetzt unterstützen, dass sie diesen Pfad weitergeht. Denn das kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld, die Staatsanwälte und Waldschutzpolizei und so weiter alles auszubauen, um diesen Schutz dieses Regenwaldes umzusetzen.
Ich war 2013, glaube ich, war das, auf einer Veranstaltung, da ging es ums Wertebündnis Bayern. Da hattest du einen Auftritt zusammen auch mit Ministerpräsident Seehofer damals auf der Bühne. Mhm. Und dann hat man dich gefragt, was ist dein größter Wunsch? Und dann hast du gesagt, dein größter Wunsch ist, dass Deutschland die Energiewende gut hinkriegt, worauf jetzt Herr Seehofer nicht wirklich geantwortet hat. Aber wie schaut es denn da aus? Ist da der Wunsch schon in Richtung Erfüllung oder sagst du, das klappt alles irgendwie nicht?
In manchen Hinsichten ja und in manchen Hinsichten nein. Also ich glaube, global gesehen haben wir in den letzten 10 Jahren deutlich mehr Fortschritt gemacht, als ich das vielleicht damals erwartet hätte. Besonders deswegen, weil die Kosten von erneuerbarer Energie, die Preise von erneuerbarer Energie so extrem stark gesunken sind. Und in den letzten 20 Jahren Solarpanels einfach um 95% günstiger geworden sind. Kostet nur noch 5% von dem, was es damals gekostet hätte. Als Ökonomen damals die Energiewende modelliert haben, waren das enorme Preise, die dort aufgeworfen wurden. Und keiner hat es vorher gesagt, wie viel günstiger diese Technologien werden. Und die absolut größten Preisverfall haben wir natürlich bei Solarpanels gesehen, aber auch bei vielen anderen Kerntechnologien für die Energiewende, wie zum Beispiel bei Windenergie, bei Batteriespeichern und so weiter, sind diese Preise auch deutlich gesunken. Und deswegen ist es heute viel realistischer, dass wir eine weltweite Energiewende umsetzen, als wir es damals gedacht hätten. Aber natürlich, wenn wir uns Deutschland konkret angucken, wir könnten da viel weiter sein. Wir könnten das viel intensiver umsetzen. Und Deutschland hat da natürlich einen großen Vorbildcharakter, dem wir erstmal noch nicht ausreichend gerecht werden.
Das war ja auch das Argument, weil Deutschland eben so unter Beobachtung weltweit steht, dass jeder guckt, was machen die und sollten wir dann nicht auch mal. Ist das auch so ein Grund, warum du einen Bachelor in internationalen Beziehungen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube natürlich, dass diese Herausforderungen, die wir haben, natürlich nur global gelöst werden können. Es ist einerseits wichtig, dass so wohlhabende Länder wie Deutschland natürlich als Vorbilder vorangehen und zeigen, wie wir diese Krise in den Griff bekommen. Aber wenn Deutschland alleine alles perfekt macht, reicht es natürlich lange nicht aus, diese Krise in den Griff zu bekommen. Deswegen ist die internationale Klimadiplomatie, also die Klimakonferenzen jedes Jahr extrem wichtig, dass wir uns gemeinsam einigen, gemeinsam zusammenarbeiten, um diese Krisen anzupacken.
Wie empfindest du denn die Aktionen von, es ist im Prinzip ja deine Generation, die letzte Generation oder Fridays for Future?
Ich habe 2007 angefangen, mich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen und natürlich hauptsächlich, indem ich Bäume gepflanzt habe. Und in den jetzt bald 2 Jahrzehnten war Klima nie oben auf der politischen Tagesordnung. Es war damals die Finanzkrise, als ich angefangen habe, dann die Euro-Krise und so weiter, die dann immer ganz oben standen. Klima war irgendwo zwischen Platz 3 und Platz 20 vielleicht der wichtigsten Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Bis 2018, als Greta Thunberg und dann Luisa Neubauer und die ganzen anderen jungen Menschen von Fridays for Future mit ihren Aktionen es geschafft haben, dass Klima mal auf Platz 1 der politischen Tagesordnung gehoben wurde. Und wir haben dann gesehen, wie in vielen Ländern grüne Parteien dann in die Regierungen mitkamen und wie viele Unternehmen auf einmal die Klimakrise deutlich ernster genommen haben. Wir haben allein an den Anfragen, die bei Plan for the Planet ankamen von Unternehmen, wie sie tun können, richtig gemerkt, wie viele zum ersten Mal verstanden haben, sie müssen da vielleicht was ernst nehmen und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass die Fridays for Future Bewegung was unglaublich Wertvolles geschafft hat, die Gesellschaft dazu zu bewegen, diese Klimakrise viel ernster zu nehmen.
Wurde auch Zeit. Du hast es gerade gesagt, du beschäftigst dich jetzt schon seit 20 Jahren mit dem Thema, bist aber gerade mal selber 26, wirst heuer 27. Gibt es denn für dich in deinem Leben außer dem Thema Welt retten, Klimawandel, Bäume pflanzen noch was anderes, was mindestens genauso wichtig ist?
Ja, ich habe natürlich eine ganze Menge schöne Hobbys und eine Freundin und so weiter, die mein Leben auch sehr erfüllt machen. Aber meine Arbeit macht mir eine ganze Menge Spaß. Ich mache das natürlich schon sehr, sehr lange, aber extrem gerne. Und die Aufgabe hat sich ja auch über diese Jahre stark verändert. Also ganz am Anfang habe ich mit meinen Klassenkameraden Bäume gepflanzt. Und dann habe ich viele Jahre intensiv damit verbracht, andere Kinder und Jugendliche aufzufordern, dass sie mitmachen. Und in den letzten Jahren habe ich mich viel mehr darauf konzentriert, erstmal meine Doktorarbeit zu schreiben, nicht ausreichend genug, aber mich dann auch ganz konkret um diese großflächige Renaturierung zu kümmern. Habe mich beschäftigt, welche Baumarten müssen wir da pflanzen und wie funktioniert so ein gutes Samensammelprogramm. Und habe jetzt dann auch viele, viele Monate zusammengenommen, glaube ich jetzt 2 Jahre in Südmexiko, in einem kleinen Dorf gewohnt, um mich dort um die Renaturierung zu kümmern. Und in den letzten Jahren dann auch sehr intensiv mit Entwicklung von Software-Tools, wie unsere FireAlert-App, die wir vor kurzem gestartet haben, mit dem man anhand von Satellitendaten überwachen kann, wie wann Waldbrände ausbrechen und die dann zu bekämpfen und so weiter. Und so ist meine Aufgabe über die Jahre, hat sich stark entwickelt und sie ist sehr vielfältig gewesen und es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und noch heute. Und ich bin da richtig dankbar, dass ich das machen darf.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du zu Besuch bei uns warst, deine knappe Zeit für uns auch reservieren konntest und ich hoffe, es dauert nicht 10 Jahre, bis wir uns mal wieder sehen und auf den neuesten Stand bringen.
Hoffe ich auch. Vielen Dank.
Das war Felix Finkbeiner, der als Viertklässler angefangen hat, Bäume zu pflanzen, um das Klima zu retten. Heute ist er 26, er arbeitet an seinem Doktortitel und Bäume und Wälder sind sein Lebensthema.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns! Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.